Sie hören den Kurier.
I was surprised by his answer, actually, because, you know, it's just, to me, it's not an acceptable answer.
Wer ist es, der da etwas Inakzeptables gesagt hat, wie es Donald Trump formuliert? Der US-Präsident spricht tatsächlich über seinen obersten Corona-Berater Anthony Fauci. Der hat zuvor gemeint, das Hochfahren der Wirtschaft komme zu früh. Trump schießt zurück in aller Öffentlichkeit. Die ehemalige Weltpolizei USA ist wieder einmal mit sich selbst beschäftigt. Negatives Wachstum, Pleitewellen, Massenarbeitslosigkeit. Davor war auch der trumpeske Wirtschaftsmotor nicht gefeit. Offenbar ist kein Staat immun gegen die wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Corona-Pandemie. Und auch wenn viele von der Rückkehr des starken Nationalstaats sprechen, wie abhängig wir in einer globalisierten Welt voneinander sind, sehen wir, wenn schwedische Hoteliers unter der Krise genauso leiden wie österreichische. Die Schweden durften zwar immer aufsperren, hatten de facto aber auch keine Gäste. Und das, wo Schweden in Sachen Corona doch so freizügig ist. Unser aller Prognosen zeigen, ob Lockdown oder nicht, es macht derzeit fast keinen Unterschied. Das gilt auch für die Weltmächte USA, Russland, China. Was das für die zukünftige Hackordnung auf dem blauen Planeten bedeutet, hat Außenpolitikredakteur Michael Hammerl einen ausgewiesenen Experten beim Thema Sicherheitspolitik gefragt, den österreichischen Generalmajor Johann Frank. Außerdem haben wir uns gestern für Sie die Live-Sendung Männerwelten angesehen. Das Projekt der Entertainer Joko und Klaas ließ Humorvolles erwarten, ist aber das genaue Gegenteil. So nennt die Deutsche Bild-Zeitung den Beitrag über Gewalt an Frauen schockierend. Und er ist es tatsächlich. Mein Name ist Valerie Kripp und Sie hören den Daily Podcast des Kurier. Zuerst aber werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat heute früh den Einsatz von Antikörpertests erläutert. Mit ihnen will man feststellen, ob jemand krank war und jetzt möglicherweise immun gegen das Virus ist. Doch die Sache ist alles andere als vielversprechend. Denn leider ist bis dato immer noch nicht klar, wie verlässlich die Ergebnisse dieser Tests sind.
Die zweite Schiene ist der Antikörpertest, der uns eben sagt, war ich krank? Und von daher gerade auch für die Begleitanalyse, für die wissenschaftliche Kontrolle von Corona ein wichtiger zweiter Aspekt ist, wo wir lange überlegt haben und daran gearbeitet wurde, ist er verlässlich, wird er verlässlich, jetzt gibt es doch spürbare, deutliche Verbesserungen.
Konkreter ist Anschober in Bezug auf die Frage geworden, ob wir alle langsam aufatmen dürfen. Seine klare Antwort darauf, nein. Das Virus sei nicht auf Urlaub und er gehe von einer leichten Wellenbewegung für die nahe Zukunft aus. Von Entwarnung kann also noch lange keine Rede sein. Sie war eine der umstrittensten Projekte der früheren türkis-blauen Regierung, die Indexierung der österreichischen Familienbeihilfe. Und sie hat jetzt ein juristisches Nachspiel, denn die Europäische Kommission hat heute Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Seit 2019 erhalten Kinder im EU-Ausland, deren Eltern aber in Österreich arbeiten, weniger Geld. Das Argument damals? Dies sei nur fair und recht, da ja die Lebenserhaltungskosten in Ländern wie Ungarn oder der Slowakei deutlich niedriger seien. Die EU-Kommission sieht das allerdings anders. Diese Regelung sei mit den EU-Gesetzen nicht vereinbar. Es würde die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer gefährden. Zugleich hat Familienministerin Christine Aschbacher reagiert und gesagt, dass es für sie aufgrund der unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten in der EU weiter eine Frage der Gerechtigkeit bleibe. Jedenfalls verliert Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof, dann könnte die Republik dazu verdonnert werden, die eingesparten Beiträge zurückzuzahlen. Nun aber zu meinem Kollegen Michael Hammerl und der Frage, inwieweit dieses Virus die Weltordnung verändern wird.
Düstere Wolken ziehen derzeit über den USA und Russland auf. Stehen hier zwei alte Weltmächte vor dem Abgrund? Gesundheitlich ist mittlerweile niemand schlimmer vom Virus betroffen. Die Russen haben die weltweit zweitmeisten, die USA mit Abstand die meisten bestätigten Infizierten. Präsident Wladimir Putin ist laut Umfragen unbeliebt wie nie. Und auch Donald Trump wirkt immer verzweifelter. Da macht er einmal Sie erinnern sich vielleicht den eher unvorsichtigen Vorschlag an US-Bürger, sich doch Desinfektionsmittel zu injizieren.
Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me.
Ja, die Geschichte hat gezeigt, Trump wird ernst genommen. Nach seinem Saga haben sich tatsächlich zunehmend US-Bürger mit Desinfektionsmittel vergiftet. Schuld am allen ist und bleibt aber natürlich China. Da zieht der Präsident dann historisch bedenkliche oder sagen wir etwas unbedachte Parallelen.
The worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source.
Für Trump steht längst außer Frage, dass dieses SARS-CoV-2, wie es unschön heißt, aus diesem einen Forschungslabor in Wuhan kommt. Haben wir es am Ende gar mit einem Biowaffenangriff zu tun? Unmöglich ist nichts. Aber alle Top-Virologen gehen davon aus, dass das Virus einen tierischen Ursprung hat. Alle Top-Virologen? Nein. Der 87-jährige Franzose Luc Montagnier ist sich sicher, das neue Corona hat ein Mensch gezüchtet. Montagnier ist immerhin Nobelpreisträger und zählt zu den Entdeckern des HIV-Virus. Er behauptet, dass dem neuen Coronavirus HIV-Bestandteile beigemengt worden sind. Im Labor. Diese Meinung hat er sehr exklusiv und obacht. Montagnier hat sich als Wissenschaftler, sagen wir mal, weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Er vertritt auch die Ansicht, dass seine Entdeckung, also HIV, mit gesunder Ernährung geheilt werden kann. Aber versuchen wir einmal bitte, Trump zu verstehen. Er muss alle rhetorischen Register ziehen. Er muss bald 100.000 Corona-Tote in den USA zuerst den Chinesen und später irgendwie Joe Biden anhängen. Am 4. November wählen die US-Bürger bekanntlich einen neuen und gleichzeitig definitiv alten Präsidenten. Und apropos Alter. In die Jahre gekommen ist mittlerweile auch Putin. Für den russischen Regenten ist die Situation dennoch neu. Während immer mehr russische Bürger an Corona erkranken, im Schnitt sind es derzeit ca. 10.000 pro Tag, fährt Putin die Wirtschaft wieder hoch.
Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.
Vielleicht haben Sie ein bisschen was verstanden. Putin hat aufgezählt, welche Bereiche jetzt wieder hochgefahren werden sollen. Die Schwerindustrie, der Bau, die Landwirtschaft, der Transport und der Energiesektor. Und später dann natürlich alles. Zu Hause bleiben sollen nur noch Menschen über 65 und Risikogruppen. Russland leidet unter dem niedrigen Ölpreis. Laut Expertenschätzungen könnten bis zu 70% der mittleren und kleineren Unternehmen wegen der Krise pleite gehen. Zu Russland, zu den USA und der generellen weltpolitischen Lage haben wir Generalmajor Johann Frank interviewt. Er ist der neue Chef des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Ein Gespräch über Geopolitik und über Verlierer und Gewinner der Krise, die wir so vielleicht noch gar nicht auf der Rechnung hatten. Herr General, Donald Trump hat jetzt 3 Jahre lang seine Idee von Politik durchziehen können. Steuern senken, Arbeitsplätze auf Pump schaffen. Gleichzeitig haben sich die USA vom internationalen Bankett zurückgezogen. Vor allem im Vergleich mit China. Kann dieses Virus mit all seinen Nebenwirkungen in genau dieser Situation jetzt ein geopolitischer Gamechanger sein?
Was man in der gegenwärtigen Situation oder der Covid-Krise beobachten kann, ist, dass sich Trends, die schon vor Covid feststellbar waren, und Sie haben einen wesentlichen davon angesprochen, nämlich den Rückzug der USA aus der Rolle des globalen Ordnungshüters, dass also Covid diesen Trend weiter verstärkt hat. Eine geopolitische Konsequenz aus diesem Rückzug der USA ist, dass global mehrere Machtzentren entstehen zwischen China, Russland, Europa, Indien und den USA, die jeder für sich es als Aufgabe sehen, ihren jeweiligen regionalen Raum, ihre jeweilige Peripherie selbst zu stabilisieren und für Ordnung zu sorgen.
Mhm. Wer würden Sie sagen oder wem spielt das besonders in die Karten?
Das ermöglicht natürlich Handlungsspielraum für neue aufstrebende Mächte, wenn sozusagen die Rolle des globalen Ordnungshüters vakant wird. Und den scheint in der gegenwärtigen Lage natürlich insbesondere China besonders auszunutzen, diesen Handlungsspielraum. China verfolgt ja bekanntlich eine Grand Strategy, eine langfristig ausgerichtete Außen- und Sicherheitspolitik, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2015 zu einer umfassend abgesicherten globalen Macht zu werden.
Okay, vielleicht werfen wir einen Blick auf die Situation in Russland. Die gesundheitliche Situation in Russland wird derzeit täglich schlechter. Also wir sprechen da von 10.000 Neuinfizierten pro Tag momentan. Und trotzdem beendet das Land jetzt seinen Lockdown und fährt die Wirtschaft wieder hoch. Macht Putin das, um seine Beliebtheitswerte irgendwie zu retten? Oder ist auch für ihn diese Öffnung jetzt alternativlos?
Ja, Sie haben es also angesprochen, also von außen betrachtet scheint also das Covid-Krisenmanagement in Russland etwas konfus gestaltet zu sein. Covid hat ja Russland bekanntlich etwas später erreicht als Westeuropa. Es wäre hier daher auch etwas mehr Zeit gewesen, um sich strukturiert auf Covid vorzubereiten. Dann hat man mit relativ wenigen Erkrankungsfällen schon auch den Lockdown beschlossen und jetzt, wie Sie gesagt haben, eigentlich mit doch stark ansteigenden Zahlen den Lockdown wieder geöffnet. Also es macht insgesamt keinen sehr systematischen Ansatz. Generell muss man aber dazu sagen, dass also Covid keine existenzgefährdende oder das Regime Putin gefährdende Situation oder Ausmaß bis dato erreicht hat, wenngleich auch das gesamte Krisenmanagement jetzt nicht als sehr glorreich und sehr systematisch bezeichnet werden kann. Es hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass Covid doch eine Krise eigener Art ist, also nicht so eine traditionelle machtpolitische Krise, die also Russland historisch immer relativ gut bewältigt hat, was also darum geht, einen Feind klar zu identifizieren, die staatlichen Ressourcen zu mobilisieren, häufig auch Militär und sogenannte Hardpower zu verwenden, um die Krise zu bewältigen. Das alles ist also bei Covid, sind das nicht die erfolgversprechenden Instrumente. Und daher ist der Typus dieser Krise vielleicht auch so atypisch, dass also hier Russland natürlich auch lernen muss, mit dieser Krise umzugehen. Gleichzeitig hat man ja nicht nur die Gesundheitskrise, sondern auch eine erhebliche wirtschaftliche Krise infolge des dramatischen Einbruchs des Ölpreises zu bewältigen. Aber selbst in der Zusammenschau der Kombination der Ölpreissituation und Covid-Krise entsteht keine existenzgefährdende Situation, zumal ja Moskau auf erhebliche finanzielle Ressourcen aus dem Staatsfonds zurückgreifen kann.
Okay, weil ich meine, es gibt schon Prognosen für Russland, die sich ein bisschen horrend anhören, also dass etwa 70% der kleineren und mittleren Unternehmen pleite gehen könnten. Wenn das so weitergeht, kann sowas selbst in einem Staat wie Russland, wo man grundsätzlich sagt, die sind relativ gefestigt auf allen Ebenen, kann das da Auswirkungen auf den sozialen Frieden haben? Halten Sie sowas für möglich?
Also das ist auf jeden Fall mit großer Genauigkeit zu beobachten. Das betrifft aber nicht nur Russland, sondern auch alle betroffenen Staaten, das von Covid betroffenen Staaten, dass letztlich die wirtschaftlichen Auswirkungen und Entscheiden darüber werden, wie man wie die einzelnen Staaten aus dieser Krise hervorkommen. Und da ist also weder die USA gefeit, noch Europa, aber auch China hat also hier die wirtschaftlichen Aspekte noch nicht überstanden und da gibt es auch enorme Unterschiede in den Regionen, wie stark ein jeweiliger Staat auch in die globale Wirtschaftsordnung, ins globale Wirtschafts- und Finanzsystem eingebunden ist. Generell gilt hier stärker eingebunden, also stärker abhängig von der globalen Wirtschafts- und Finanzordnung, desto größer werden auch die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen der globalen Wirtschaftsdepression sein.
Es war bei der Finanzkrise 2009 so, dass tatsächlich Kapital wieder dorthin geflüchtet ist, wo sie eigentlich angefangen hat, nämlich in den USA, also in der am meisten entwickelten Volkswirtschaft. Halten Sie das auch diesmal für möglich?
Ich denke, dass also in dieser Krise jetzt auch die Finanz- und wirtschaftspolitischen Implikationen dieser Krise weniger die Staaten stärken werden, sondern insbesondere die großen Finanzfonds hier die maßgeblichen Profiteure sein könnten und letztlich auch diejenigen sein werden, die darüber befinden werden, wie diese Wirtschafts- und Finanzkrise überwunden wird.
Und vielleicht abschließend, könnte von dieser Pandemie grundsätzlich jetzt jemand profitieren, den wir vielleicht gar nicht am Schirm hatten? Ich denke da jetzt an Terrorgruppen, zum Beispiel an den IS, der sich momentan wieder rekonsolidiert.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, wenn natürlich Covid und die Berichterstattung über die Gesundheitskrise alles dominiert. Und ob dieser Situation dürfen wir es nicht vergessen, dass also alle anderen sicherheitspolitischen Risiken und Herausforderungen wegen Covid nicht verschwunden sind. Wir haben also neben der globalen Machtkonkurrenz zwischen China und USA, den manche als Kalten Krieg 2.0 schon bezeichnen, haben wir die massive Destabilisierung der Staaten in Westafrika, Nahe Osten bis hin zu Afghanistan. Und dann gibt es natürlich weiterhin Entwicklungen, die wir vielleicht zu wenig am Radarschirm haben. Da würde ich insbesondere dazu zählen, der von Ihnen angesprochenen Terrorismus und die Terrorismusentwicklung. Wir können hier von einem Wiedererstarken des IS, insbesondere ausgehend von Irak, sprechen, wo der IS in einer Phase der Reorganisation ist und der Neurekrutierung, vor allem über soziale Medien. Wir sehen aber auch IS-Aktivitäten in Afghanistan, wo also der IS in der Auseinandersetzung mit den Taliban steht, wenn es darum geht, wer wird also nach einem allfälligen Abzug der westlichen Truppen das Erbe in Afghanistan antreten.
Allerbesten Dank für die Expertise, Herr General. Unsere Conclusio: Gewinner der Krise sind vorerst eher private Akteure. Ob und welche Staaten profitieren, wird sich weisen. Richtig gut sieht es für Großunternehmen wie Amazon, breit aufgestellte Investmentfonds und die Pharmaindustrie aus. Und einige Entwicklungen gehen medial vielleicht ein bisschen unter. Oder haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten viel über den IS gehört?
Was war da gestern eigentlich im Kleinwalsertal los? Dort ist es nämlich zu einer Massenansammlung gekommen. Warum? Bundeskanzler Sebastian Kurz war zu Besuch. Und das wurde prompt als Anlass genutzt, um auf den derzeit geltenden Sicherheitsabstand von einem Babyelefanten zu verzichten.
Aber ich hoffe, es geht. Wir heißen unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz herzlich willkommen im Kleinwalsertal.
Nun muss man zur Verteidigung sagen, die Menschen sind nur dem Aufruf der Gemeinde gefolgt, wonach der hohe Besuch mit Bekundungen zu begrüßen war. Und Kurz hat bei seiner Ansprache inständig gebeten, die Schutzmaßnahmen vor Ort einzuhalten. So oder so haben sich in dem Vorarlberger Tal aber Kurzanhänger sowie Schaulustige um den Kanzler gedrängt, der noch dazu auf seine Atemschutzmaske verzichtet hat. Wie war das noch gleich mit den Lebensgefährdern?
Der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher, der Menschen, die in Österreich leben, halten sich vorbildlich an diese Anordnungen. Aber es gibt eine kleine Gruppe, die es noch immer nicht begriffen hat, die nicht Lebensretter sind oder Lebensretterinnen, sondern Lebensgefährder oder Gefährderinnen, indem sie sich bei Corona-Partys versammeln, indem sie den Sicherheitsabstand nicht einhalten, indem sie eben nicht den Anordnungen Folge leisten.
Dazu passt unser Tweet des Tages. Das Leibgericht der Kleinwalsertaler ist der Auflauf, schreibt Dichterpoet. Die Neos prüfen jetzt, ob eine Anzeige möglich ist. Für die Türkisen jedenfalls ein PR-Desaster. Und zum Abschluss noch was Ernstes. Haben Sie gestern die Live-Ausstellung Männerwelten auf ProSieben gesehen? Wenn nicht, dann sollten Sie das unbedingt nachholen. In der von den beiden Entertainern Joko und Klaas zur Verfügung gestellten Sendezeit geht es um sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und das auf durchaus eindringliche Art und Weise. Gleich zu Beginn warnt Moderatorin und Journalistin Sophie Passmann:
Das Thema dieser Ausstellung ist auch in dieser Zeit aktueller denn je, aber auch wirklich gruselig. Vielleicht ist es die gruseligste, aber auch nötigste Ausstellung der Welt. Vergessen Sie Körperwelten und das London Dungeon. Gegen das, was Sie hier gleich zu sehen bekommen, wirkt Saw 3 wie Lilo und Stitch. Und unter uns, das meine ich ganz ernst, diese Ausstellung ist wirklich nichts für Kinder und nichts für schwache Nerven. Aber das, was es gleich zu sehen gibt, gehört eben zum Leben dazu. Zumindest zu dem von manchen Leuten.
Und Joko und Klaas haben sich einig, dass... Und die Moderatorin behält recht. In mehreren Räumen wird gezeigt, welchen Arten von sexueller Belästigung und Gewalt Frauen im Alltag ausgesetzt sind. So gibt es etwa eine Lesung sexistischer Chatverläufe. Am bedrückendsten ist aber wohl die letzte Sequenz, in der es um Vergewaltigungen geht. So sei die häufigste Frage an Frauen, nachdem ihnen sexuelle Gewalt angetan wurde: Was hattest du an? Die University of Kansas hat die Kleidungsstücke zusammengetragen. Sie werden von den betroffenen Frauen beschrieben.
Was ich anhatte, als ich vergewaltigt wurde: ein dunkelblaues Top, karierte Shorts, nichts Außergewöhnliches, nicht mal Make-up, Sandalen. Ja, eigentlich wollten wir nur abhängen.
Den Machern der Ausstellung sei klar, dass dieser kleine Einblick in die Welt von Frauen nicht die Welt verändere. Man müsse ertragen, dass es stattfinde, es aber nicht akzeptieren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
What you want to hear, but that-